Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Wir haben gerade so ein wunderschönes Lied gesungen und ich möchte euch doch bitten, bevor wir auf die Predigt hören, dass wir nochmal aufstehen und miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir dir das so zusingen dürfen. Danke, dass du unser Heil und unser Retter bist, der gekommen ist, um unsere Herzen zu erneuern, uns zu ermutigen, uns Heil und Rettung zu schenken. Du bist auch heute Morgen gegenwärtig und du hast Worte ewigen Lebens. Du hast Worte, die uns ermutigen, die uns ermahnen, die uns zurechtrücken, die uns helfen. Und so bete ich, Herr, und bring dir alle menschlichen Worte und bitte dich, dass du durch die Kraft deines Heiligen Geistes Worte lebendig machst. Dass jeder von uns mit etwas nach Hause geht, was du ihm persönlich geschenkt hast. Amen. Ich habe das einmal Nächstenliebe konkret genannt, obwohl ich vielleicht noch ein paar Vorworte. Ich würde, wenn ich in eine, Anführungsstriche, fremde Gemeinde gehe, nicht unbedingt diesen Text wählen. Aber weil dieser Text dran war und Veit mich dann überzeugt hat, den doch zu nehmen, habe ich gesagt, okay, lasse ich mich darauf ein. Und was ich dabei rausgefunden habe oder was der Geist Gottes vielleicht dir und mir deutlich macht, das schauen wir dann oder erleben wir dann im Laufe der Predigt. Nächstenliebe konkret, so habe ich es einmal genannt. Jesus sagt ja an einer anderen Stelle oder es ist so überliefert, geben ist seliger als nehmen. Geben ist etwas Wunderbares. Und ich freue mich so, über die Jungscherarbeit hier gehört zu haben. Die sind rausgegangen und haben etwas gegeben. Dieses Wort seliger ist ja so ein bisschen sakral angehaucht. Kann man ja heute kaum übersetzen. Kein Autohändler wird zu werben, kauf meinen Opel, dann bist du seliger. Es geht hier um viel mehr, sondern um etwas Besonderes, etwas von großer Bedeutung oder beneidenswert bist du, wenn du ein Geber bist, wenn du Nächstenliebe übst. Wie ich schon gesagt habe, habe ich eine besondere Beziehung zu dem Brief oder sagen wir mal eine sehr persönliche. Auch die Verse, die ich auswendig kann. Und ein Vers ist mir immer ganz wichtig, am Anfang von Kapitel 12, wo es da heißt, wir sind so umgeben von einer Wolke von Zeugen, so zumindest der Codex Elberfeldus. Und das begeistert mich immer wieder, auch an Kirchengeschichte, dass der Heilige Geist über 2000 Jahre hinweg in ganz unterschiedlichen Formen immer wieder Menschen inspiriert, motiviert, erfüllt hat, erneuert hat. Steigen wir ein. Liebt einander mit aufrichtiger Liebe, das ist der erste Vers. In der NLB-Übersetzung, die ich hier nehme, stehen hier vier Imperative, ermutigende Imperative. Vergesst nicht, da geht es um Gastfreundschaft. Denkt an, leidet mit an Gefangene und Leidende. Haltet bewahrt, hier geht es um Ehe und Sexualität. Hängt nicht, seid nicht, das hängt mit Geld zusammen und seid zuversichtlich. Das Erste. Vergesst nicht, Fremden Gastfreundschaft zu erweisen. Denn auf diese Weise haben einige Engel beherbergt, ohne es zu bemerken. Gut, ich denke, in der Gemeinde Wiedenest gibt es viele ehemalige Missionare oder noch tätige Missionare. Die könnten natürlich von orientalischer Gastfreundschaft noch viel mehr erzählen und berichten, was ich dazu sagen könnte. Aber ich denke, jeder von uns ist schon mal eingeladen gewesen, oder? Irgendein leckeres Essen. Es ist schön, da zu sitzen und zu merken, boah, Die freuen sich, dass ich da bin. Die freuen sich und wenden sich mir zu, haben Fragen, sind interessiert an mich. Jeder von euch wird, denke ich, gute Erinnerungen haben. Die schlechten lassen wir jetzt mal weg. Die gibt es ja auch, ne? Die lassen wir jetzt mal weg und stellt euch das mal so richtig vor. Ihr werdet so eingeladen und jemand kümmert sich um euch. Ich weiß, ich kann mich an viele Situationen erinnern und 20 Jahre Wiedenest oder noch länger, als ich in die Gemeinde Derschlag kam und dort eingeladen wurde von Gemeindemitgliedern. Das hat mir gut getan. Da war so Wertschätzung. Man war ja immer so ein bisschen allein hier. Und dann sonntags war eh nichts los, Auto hatte man auch nicht oder die wenigsten, eingeladen zu werden. Gastfreundschaft. Männer, Frauen, Familien auf der Durchreise. Natürlich sind hier stark Mitgeschwister gemeint. Auch die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Oder einfach, weil sie auch nicht so überleben können. Fremde. Gäste. Ich weiß nicht, wie ihr Menschen nennt, die in die Gemeinde. Gäste, hattest du gerade gesagt. Gäste sind auch willkommen, ne? Heute Nachmittag zur Gemeindestunde. Ja, schön. Weil manche reden immer noch von Fremden. Also ganz merkwürdig, also wir haben Fremde in der Gemeinde. Nein, wir haben Gäste in der Gemeinde. Und das ist etwas sehr Wichtiges, sich als Gast wohlzufühlen. Und ich kann mich in meinem Leben, da ich auch jetzt nicht besonders, weil ich nicht religiös aufgewachsen bin, erinnern, wie wertvoll es mir war, Gast zu sein. Ich weiß aber genau, ich war kein Engel. Also Sie haben nur den Heino beherbergt, hundertprozentig. Gut, es gibt auch diese Engelbegegnung, vielleicht wissen das einige bei Abraham, Gideon und Manoach, wo wirklich dann sich die Menschen, die sich als Menschen so in der Gestalt gesehen wurden, sich dann später als Engel ausgaben. Es ist wichtig, dass wir in unseren Gemeinden Gastfreundschaft üben. Das ist wertvoll für alle Beteiligten. Ich erinnere mich gerade an einen jungen Mann, der vor einigen Jahren zu uns kam, und der dann irgendwann zu mir gesagt hat, Heino, weißt du was? Ich sage, was denn? Ich bin eingeladen worden von einer älteren Frau zum Essen. Er konnte das gar nicht, begreifen, dass jemand ihm so viel Vertrauen entgegenbrachte, du, ich bin eingeladen worden. Und wir hatten vor kurzem noch ein Zeugnis von jemandem, der jetzt auch in der Brüderbewegung arbeitet, nicht weit von hier, der nochmal als Zeugnis, ich bin hier ein Stück heil geworden, auch dadurch, dass ich eingeladen wurde. Also ganz wichtig, was Gott uns, was der Hebräerbriefschreiber hier uns mit auf dem Weg gibt. Nächstenliebe konkret. Gefangene, denkt an diejenigen, die im Gefängnis sind. Fühlt mit ihnen, als wärt ihr selbst dort. Teilt das Leid derer, die misshandelt werden, als würdet ihr ihren eigenen Schmerz am eigenen Körper spüren. Boah. Jetzt mal fragen müsste, wer war schon mal im Gefängnis? Sie wahrscheinlich keiner trauen und sagen, ja ich oder so. Vielleicht war auch niemand, aber vielleicht kann man sich das vorstellen. Im Gefängnis sein. Oder hier schutzlos, Einsamkeit, Schmerz und Hilflosigkeit zu empfinden. Und hier der Aufruf zum Mitfühlen. Auch hier vom Zusammenhang her sicherlich an die verfolgten Geschwister gedacht. Aber in Matthäus 25, in den Endzeitreden Jesu, macht ja Jesus nochmal etwas ganz deutlich und sagt, pass mal auf, ihr seid meine Brüder, die ihr Gefangenen besucht habt, die Nackten gekleidet habt, den Armen etwas gegeben habt, getröstet habt. Und das bezieht sich sehr wohl auf Menschen, die wie auch immer unter solchen Umständen oder in solche Umstände gekommen sind. Ich hatte interessanterweise gerade eine junge Frau zum Gespräch, 17 Jahre alt, Religionsunterricht, schreibt eine Arbeit über Gefangenenhilfe und wie Gefangene resozialisiert werden. Sehr interessant. Und wir haben darüber gesprochen, dass bestimmt 97% der Leute, die im Gefängnis sitzen, oft einen schlechten Start im Leben hatten. Aufgewachsen sind im Heim, ohne Eltern oder schon frühzeitig mit Kriminalität in Berührung kam. Gott liebt jeden Menschen. Er möchte Umkehr und Barmherzigkeit. Wer schon einmal Gefangenenarbeit gemacht hat oder Menschen kennt, die das tun, wissen, dass das eine sehr schwere Aufgabe ist. Und da gibt es auch nicht den riesigen Wachstum. Auf einmal kommen da 10, da kommen da 100, machen eine große Church auf. Nein, es ist oft sehr ein mühseliger Weg der Barmherzigkeit, der Liebe. Und dass Menschen erleben, hey, da sind welche, die kümmern sich um mich. Die meinen mich. Die wollen mir etwas bringen. Manche bekehren sich, werden Pastoren, Gemeindeleiter, Christen. Ich gehe 3 bis 4 Mal im Jahr ins Gefängnis mit der Next Blues Generation. Ich weiß nicht, wer sie kennt. Ist nicht ganz gemeindekompatibel, die Musik. Aber dort kommt die rüber. Und dann ist das immer ganz interessant, dort zu predigen. Es sind hauptsächlich 2 Gefängnisse. Einmal ist es ein Jugendknast und einmal ist es ein Erwachsenenknast. Im Jugendknast, da gibt es noch ganz viel Hoffnung. Aber wenn man mal in einem Erwachsenenknast gewesen ist und den Frust und die Dunkelheit, die vielen Enttäuschungen des Lebens und dann Menschen, die lebenslang oder so etwas bekommen haben, vor Augen sieht, dann merkt man, wie viel Dunkelheit da ist. Fühlt mit ihnen, als wärt ihr selbst dort, teilt das Leid derer, die misshandelt werden, als würdet ihr ihren Schmerz am eigenen Körper spüren. Wir hatten ja bei der Allianz den Volker Kauder hier als Sprecher, der sich ja auch stark für verfolgte Christen einsetzt. Ich merke manchmal, wir haben einige Leute in der Gemeinde, die da sehr engagiert sind. Natürlich kann man sich da nicht jeden Sonntag mit beschäftigen. Ich bin aber dankbar, dass du das gebetet hast. Aber hier mitzufühlen, mitzudenken, mitzuhören. Menschen werden verfolgt, Christen, aber auch andere Menschen. Und da mitzuteilen, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr am Fernseher sitzt und die Bilder von Homs oder von anderen Gewaltstätten seht und mitbekommt. Ich muss mich manchmal selber schützen, weil dann denke ich, es könnte mein Kind sein. Meine Mutter, meine Ehefrau, meine Geschwister. Wir sollen mitfühlen. Nächstenliebe konkret. Jesus hat immer mitgefühlt. Das war ihm ganz wichtig. Das nächste Thema, um das ich mich jetzt nicht so sehr reiße, muss ich ehrlich sagen, vor allen Dingen auch nicht als Gast. Aber schauen wir mal, was ich dort so entdecke und was man in der Kürze hier so sagen kann. Haltet die Ehe in Ehren und bleibt einander treu. Gott wird Menschen, die unzüchtig leben und die Ehe brechen, ganz sicher richten. Nun, der Verfasser blickt oder fokussiert einmal das Intimste, was der Mensch hat, seine Sexualität. Wer Sexualität nur begrenzt auf das Miteinander von Menschen im Sinne der Vereinigung, der denkt verkürzt. Es geht um viel mehr. Es geht um Identität, wir haben das in der Gender-Diskussion, um Angenommensein, Geborgenheit, um zwischenmenschliche Berührungen, um Mimik, um Zuwendung. Es geht um Wunsch nach Partnerschaft oder auch nach guter Freundschaft. Ein paar Gedanken, die mir aus der Beobachtung wichtig geworden sind. Es ist eine Einrichtung, eine starke, aber auch angefochtene Gemeinschaft. Für die Ehe oder zu ihrer Haltung sollte eigentlich kein Weg zu weit sein. Ich erinnere mich einmal an ein Gespräch mit einer Frau, die erzählte von einer Bibelstundenreihe. Ging um die Ehe. Und der Pastor dann da vorne oder der Redner, wie auch immer. Und meine Frau und meine Ehe.
Und ich könnte das alles gar nicht ohne meine Frau. Und meine Frau. Und nochmal meine Frau. Ja, kennt ihr so vielleicht, weiß nicht. Manch einer müsste vielleicht sagen, trotz Frau. Ein bisschen gemein, ne? Aber trotz Mann. Das war nicht so. Nur ein Drittel der Zuhörerschaft war ledig. Ein Drittel der Zuhörerschaft war ledig. Was ist mit Ihnen? Sie haben ja auch eine Sexualität. Sie sind ja auch Frauen und Männer. Zumindest lese ich das noch aus der Bibel, dass wir Mann und Frau sind. Was ist mit Ihnen? Sie sind genauso wichtig. Und was finde ich in der biblischen Überlieferung dazu, dass Alleinsein im Alten Testament ist kein erstrebenswertes Ideal. Ging auch kaum in Familienverbund und als Witwe war man allzu mal auch schlecht dran. Aber im Neuen Testament zum Beispiel ist das ganz anders. Paulus zum Beispiel favorisiert geradezu den geistlichen Dienst mit der Ehelosigkeit. Indem er sagt, den Unverheirateten und Verwitwen sage ich aber, dass es besser ist, so wie ich unverheiratet zu bleiben. 1. Korinther 7. Oder auch wenn eine junge Frau heiratet, ist es keine Sünde. Allerdings würde ich euch gern die zusätzlichen Belastungen ersparen, die mit einer Ehe verbunden sind. Paulus hat man ihm ja auch so ein bisschen frauenfeindlich oder Ehefeindlichkeit vorgeworfen. Am Schluss sagt er noch einmal, wer also heiratet, handelt gut. Wer nicht heiratet, handelt besser. Also das sage ja nicht ich, ne? Also nicht, dass ihr mich dann nachher am Ausgang, ja, also was sagt der denn da oder so. Kann man nachlesen, 1. Korinther 7 ist so. Das Entscheidende für mich dabei ist eigentlich, beide Lebensformen sind gut und richtig in einem Leben, das sich an der Ewigkeit ausrichtet. Das sich an der Ewigkeit ausrichtet. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Sexuelle Handlungen zwischen Menschen, ich denke, anderes sollte man vielleicht auch im Gottesdienst nicht erwähnen, sie gehören in die Ehe. Dort ist der Schutz der Bewahrung, dort wird man bewahrt vor Leid und vor Schmerz, was das angeht, wenn wir Sexualität falsch leben. Wenn wir uns einmal die griechischen Vokabeln anschauen, dann ist hier schon etwas ganz Starkes gemeint. Einmal so viel wie Hurerei, also das heißt, da ist jemand ständig unterwegs mit wechselnden Partnerschaften und der starke Begriff für Ehebruch, also wo man wirklich in die Ehe des anderen einbricht. Und das kann Gott nicht gutheißen. Ich weiß, dass heute, dass viele anders leben, auch Menschen, die schon oder Paare, die schon älter sind, die sich dann kennenlernen. Ich persönlich kann nur sagen, es ist gut, sich zu enthalten. Vor der Ehe. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, bevor ich meine Frau kennenlernte, hatte ich eine andere Freundin und wir konnten gut auseinandergehen. Ohne Verletzung. Aber hier will ich auch kein Richter sein. Das muss dann auch jeder für sich selbst dann entscheiden. Das Anfechtungspotenzial ist immer hoch, nicht zuletzt durch die Medien. Aber glaubt mir, selbst wenn wir alle Burka tragen würden oder so, es war schon immer, es ist in uns drin. Aber Gott sagte uns, wenn du mich liebst, dann bewache deine Sexualität. Denn du schadest dir und anderen. Nächstenliebe konkret. Das nächste, hängt euer Herz nicht ans Geld und begnügt euch mit dem, was ihr habt. Geld regiert die Welt, ja oder nein? Ja und nein, klar. Ohne Geld, ohne Moos nichts los, auch in der Gemeinde nicht. Ich denke, heute in der Gemeindestunde wird es auch darum gehen, wie viel Geld haben wir eingenommen, wo haben wir was ausgegeben. Unsere Gemeindestunde steht uns noch bevor. So, ist so. Ja und nein. Ich habe jetzt gerade eine Predigtreihe gehalten über Geld Und da ist mir ein Satz besonders oder eine, ich denke, so eine, das ist so ein Aphorismus. Geld kann ein wunderbarer Diener sein, ein furchtbarer Herr und Meister oder gar ein abscheulicher Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, vor ungefähr 6 Wochen stand in der Zeitung, die 85 reichsten Menschen der Welt haben das gleiche Vermögen wie die arme Hälfte der Weltbevölkerung. Oder 1% der Oberschicht hat mehr als der Rest der Menschheit. Und zwar über 81 Billionen Euro. Also 1 Billion sind 1000 Milliarden. Und wir wissen, dass für Geld betrogen, getrickst, verunglimpft, unterdrückt und gemordet wird. Geld regiert die Welt. Die Kehrseite ist, die wichtigsten Dinge im Leben kann man sich nicht kaufen. Als ich erkrankt bin, wo ich dachte, wie komme ich da vielleicht je wieder raus, ist mir noch mal deutlicher geworden, das, was Gesundheit oder das, was ich jetzt gerne möchte, kann ich nicht kaufen. Befreiung, ewiges Leben können wir nicht kaufen. Jesus, der gute Hohepriester, er hat sein Leben gegeben. Sein Blut, das kostbarer ist als Gold. Gute Beziehungen. Gesundheit sicherlich bedingt, wenn man im afrikanischen oder asiatischen Raum lebt. Trotzdem ist Geld wie die Sexualität etwas zutiefst Persönliches. Oder weißt du, was derjenige vor oder hinter dir verdient oder gar gibt? Wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzen will, wenn man hier lernen will, jünger Jesu sein möchte, bedarf das ein hohes Maß an ehrlicher Selbstreflexion. Da geht es ums Eingemachte. Ich erinnere mich an einen kleinen Gag, Männertag, und jetzt ging es um die Kollekte. Und dann wurden die Männer aufgefordert, gib doch mal das Portemonnaie deinem Nachbar. Und dann mit dem Aufruf, jetzt sammeln wir die Kollekte ein. Haben nicht wirklich viele gemacht. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Wir finden über 2300 Hinweise über Geld. 16 von 38 Gleichnissen wird über Geld gesprochen. Und es geht uns an. Und das Reich Gottes wächst auch mit dem Geld. Und Jesus war überhaupt nicht gegen Geld, aber das führt jetzt zu weit. Eine kleine Anekdote, die ich behalten habe, die das nochmal ein bisschen zur Spitze bringt. Sitzt ein Bettler, kommt ein reicher Mann, und da sagt der Bettler zu dem reichen Mann, wie viel brauchst du noch, um glücklich zu werden? Dann nimmt er mit seinen knorrigen Fingern dieses eine Stück aus seinem Hut und sagt, noch eine. Steht ihr? Es ist nie genug. Es ist nie genug. Und wir tun gut daran, Nächstenliebe konkret zu leben. Und zu schauen, was können wir geben. John Wesley, ein berühmter Erweckungsprediger aus dem 18. Jahrhundert, der uns in unserer Theologie auch nahestellt, sagt einmal, erwirb so viel du kannst, spare so viel du kannst und gebe so viel du kannst. Also, hängt euer Herz nicht ans Geld und begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen. Deshalb können wir zuversichtlich sagen, Herr, der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen anhaben? Interessanter Zusammenhang in Bezug auf Barmherzigkeit, unsere Herzenseinstellung, die wir immer wieder überarbeiten müssen. Deswegen kommen wir auch zum Gottesdienst, um uns auch wieder zu ermutigen, unser Herz richtig auszurichten. Nächsten und Gottesliebe und Selbstliebe Liebe konkret. Gastfreundschaft, wichtig. Alles habe ich jetzt vergessen. Mitgefühl. Behüten der eigenen und auch der anderen Sexualität. Geld, Besitz, Nächstenliebe, konkret, liebt einander mit aufrichtiger Liebe. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.